Fuß in der Tür. Der Podcast für urbane PraktikerInnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuß in der Tür, dem Podcast für und mit urbanen PraktikerInnen. Wir senden heute aus dem freien Radio am Haus der Statistik, direkt am Alex. Das heißt, ihr werdet jetzt ein paar Verkehrshintergrundgeräusche mitbekommen, aber ihr wisst immerhin, wo es herkommt. In der heutigen Folge sprechen wir mit Alexander Koch von den neuen Auftraggeberinnen über eine kulturpolitische Vision. Die neuen Auftraggeberinnen haben begonnen mit der Frage, wie eine Kulturproduktion einen sinnvollen Beitrag für die Demokratie leisten kann. Und die Frage, mit der wir in diese Sendung reingehen, ist die Frage danach, wie Kulturproduktion gesellschaftliche Kommunikation und Dialogfähigkeit herstellen kann. Und insofern gucken wir uns an, wie bei den neuen Auftraggeberinnen die Auftragskunst zu einem Werkzeug der Willensbildung und der Selbstwirksamkeit werden kann und wie von dem Satz, hier muss man mal was machen, ein großes Kunstwerk entstehen kann. Wir lernen, wie in nunmehr über 600 Projekten in ganz Europa neue Rollen von Bürgerinnen als Auftraggeberinnen erprobt werden, was Mediatorinnen in diesem Prozess zu suchen haben und welche Rolle Künstlerinnen einnehmen, wenn Bürgerinnen zu Auftraggeberinnen werden. Und wir lernen, warum diese Kunst trotzdem keine Dienstleistung ist und was der spannende Moment ist, wenn Bürgerinnen einen Auftrag erteilen und nicht genau das bekommen, was sie erwartet haben.
Wir begrüßen den Kurator, Autor und Dozenten Alexander Koch, der 2007 das Programm Neue Auftraggeber in Deutschland mitbegründet hat und seit 2017 Geschäftsführer seiner eigenen NGO, der Gesellschaft der neuen Auftraggeber in Berlin ist. Hallo Alexander Koch.
Ich grüße euch.
Die Fondation de France ist ein einzigartiges philanthropisches Netzwerk, das seit 1969 in Frankreich gemeinnützige Initiativen von gesellschaftlicher Bedeutung fördert. Und diese Fondation de France suchte 1990 nach einem innovativen Modell für eine zeitgemäße Form demokratischer und am Gemeinwohl orientierter Kulturförderung. Und so kam es, dass François Herz, ein belgischer Künstler, beauftragt wurde, eine Idee zu entwickeln. Und diese Idee hat François Herz auf einem einzigen A4-Blatt als Leitlinie oder Manifest niedergeschrieben. Vielleicht steigen wir so ein, dass du uns ein bisschen was darüber erzählst, was sich auf dieser A4-Seite denn so nachlesen lässt.
Ja, tatsächlich ist es mit der DIN A4-Seite ganz charmant. Vielleicht erzähle ich kurz, wie es dazu überhaupt kam. Also es gibt es ja gelegentlich, dass Stiftungen kleinere oder größere nach guten Ideen suchen, was man in Zukunft tun könnte und dann auch Leute fragen, von denen sie die Hoffnung haben, dass sie vielleicht eine gute Idee beisteuern können. Und François Herz war jetzt nicht nur Künstler, sondern wie das bei Leuten aus den 60er, 70er Jahren, also die da, ich sag mal, künstlerisch aktiv und auch sozialisiert wurden, nicht unüblich war, zumal in Frankreich, waren das auch denkende, handelnde, aktivistische Menschen, die an Politik, Kulturpolitik interessiert waren und sozusagen nicht nur so eine klassische Künstlerrolle hatten. Und François Herz gehörte einfach zu denen, die auch Gesellschaftskritik strukturell gedacht haben, zum Beispiel. Ja. Und er hat die Fondation de France dazu bekommen, sich ein Jahr Nachdenken bezahlen zu lassen. Das ist jetzt für Kulturschaffende, die auf Stipendiensuche sind, auch eine interessante Idee, finde ich, das einem Stiftungsdirektor einfach vorzuschlagen. Und hat dieses Jahr genutzt und hat sich die Frage gestellt, was eigentlich eine sinnvolle Kulturproduktion in der Demokratie sein könnte. Und wenn man das Fass mal aufmacht, dann fallen einem, glaube ich, ziemlich viele Dinge ein, die eher noch so funktionieren wie im 19. Jahrhundert oder noch viel früher, aber im Kunst- und Kulturbetrieb eigentlich noch nicht so ganz auf Linie sind mit dem, was wir ein demokratisches Gesellschaftsverständnis nennen. Und ich glaube, auf dem Knochen hat François damals angefangen, richtig rumzukauen. Und er kam dann auf eine augenscheinlich kluge Idee, augenscheinlich, weil sie jetzt seit über 35 Jahren trägt, nämlich einen Sektor zu adressieren, den viele von uns oft vergessen, weil er nicht so wahnsinnig sexy klingt, nämlich den der Auftragskunst. Ja? Also das ist ja, ne? Also wer keine tolle Karriere macht als Künstler, der macht vielleicht Auftragswerke, sage ich jetzt mal despektierlich. Aber so, das ist jetzt nicht so, wie die Leute in Begeisterung ausbrechen, wenn man über dieses Thema redet. Tatsächlich ist es aber in doppelter Hinsicht interessant. Und zwar erstens, es ist ein gewichtiger Teil von Kunst- und Kulturproduktion in der französischen, in der deutschen Gesellschaft, also sagen wir in den, vor allem bleiben wir jetzt mal in Europa, in europäischen Ländern, weil von der Kunst am Bau über Kunst im öffentlichen Raum bis hin zu Theater, Inszenierung und so weiter, Opern, es gibt ja sehr, sehr viele kulturschaffende Künstlerinnen, die im Auftrag arbeiten. Genau genommen entstehen die meisten Arbeiten für eine Documenta als Auftragswerke im Auftrag der entsprechenden Kuratorenschaft in dem Fall. Ja? Also es gibt viel mehr Kunstaufträge, als wir im Alltag so gewahr sind, würde ich sagen. Und damit sind sie ein durchaus gewichtiges Gestaltungsinstrument von Gesellschaft, könnte man ja sagen. Wird ja oft auch Steuergeld für ausgegeben. Und ist nicht, gar nicht mal unbedingt so der freie Markt, ja, sondern eher der institutionalisierte Markt. Und jetzt kommt der zweite interessante Aspekt. Entschuldigung, dass ich so aushole, aber was auf diesem A4-Zettel steht, muss hergeleitet sein, das sonst versteht man es nicht ja, so ja, richtig.
Total, dafür bist du da.
Und das zweite interessante ist, dass Auftragskunst ja eine tausende alte Geschichte hat. Also die allermeisten Kulturgüter, die uns umgeben, allein schon wichtige Bauwerke, aber auch Bilder in unseren Museen, alles Auftragswerke. Samt und sonders, alles Auftragswerke. Die ganze klassische Musik bis zu einem bestimmten Punkt in der historischen Entwicklung, alles Auftragswerke. Ja. Also die Idee, dass Kunst nicht im Auftrag entsteht, ist historisch jung. Entsteht es in der Moderne. Stichwort Autonomie. Ja. Und wenn man jetzt sich diese Geschichte mal anguckt, dann waren die Auftraggebenden, Auftraggeber tatsächlich ungegendert, so gut wie immer Männer, ja in der Regel die 1% der Bevölkerung, nämlich die, die genügend Macht und Ressourcen hatten. Also Kirche, Klerus, Aristokratie, Königshäuser, da wurden die Künstler der Zeit beauftragt, bedeutende Werke zu schaffen. Ja, ob die Sixtinische Kapelle oder ne, Porträts zu Tausenden und so weiter. Also da kommt's ja her. Ja, irgendjemand hat ja gesagt, ich brauche eine Pyramide, bau mir die. Ja, oder eine Kathedrale oder was auch immer. Das sind die alten Auftraggeber. So, und die Frage, die François Herz sich da gestellt hat 1990, ist, wieso sind eigentlich die 99% nie die Auftraggeber? Weil auch in unseren demokratischen, repräsentativ demokratischen Gesellschaften sind die Auftraggebenden nur 1% der Bevölkerung. Ich vereinfache natürlich jetzt ein bisschen polemisch, ne? Aber das sind Stadträte, das sind Expertenjurys, das sind Museumsdirektoren, das sind gegebenenfalls Unternehmer, also wohlhabende Privatpersonen oder Sammler, das ist aber eher selten. Ja? Kleine Kreise von Leuten, die über dieses wichtige Gestaltungsinstrument von Gesellschaft verfügen. Und François Herz hat gesagt, Demokratie würde bedeuten, dass 99% darüber verfügen können, nicht nur 1%. Wie können wir das denn machen? Und wie man das machen kann, hat er auf dieses Blatt geschrieben. Das war im Übrigen nicht so wie bei manchen altklugen Politikern in Deutschland, die glauben, sie können irgendwie eine Steueridee auf einen Bierdeckel schreiben. So eine Aktion war das nicht, sondern das war nach einem Jahr Nachdenken der Versuch, in einfacher Sprache es kurz und bündig auszudrücken, was ein Handlungsmodell sein könnte für die Demokratie. Und das besteht einfach in dem Vorschlag, dass potenziell jeder Mensch in der Gesellschaft Auftraggeber eines künstlerischen Werkes sein kann. Und wie das geht, steht dann auf diesem Zettel, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, wie genau das dann geht. Aber das war die Idee.
Unter Punkt 3 dieses Handlungsmodells findet sich die Hervorhebung, dass die künstlerische Autonomie nicht in Frage gestellt wird. Das heißt, es ist nicht eine Kunstproduktion im Sinne demokratischer Handlungsanweisung oder demokratischer Kunstprozesse, wo die BürgerInnen Teil des Produktionsprozesses werden, sondern sie sind die Auftraggeber, die einen Künstler oder eine Künstlerin mit einem autonomen Kunstwerk beauftragen. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt.
Ja. Also was du triggerst, ist die ganze komplexe Thematik Partizipation, Teilhabe, wer ist souverän des Projekts, wo ist die Autonomie? Und ich glaube, an der Stelle macht neuer Auftraggeber tatsächlich einen interessanten Unterschied, weil es da viele Verwirrungen, Unschärfen, manchmal auch ungute Ideen zu gibt, wie eigentlich Partizipation funktioniert. Ja. Wir reden vielleicht später noch drüber, aber ich halte es für entscheidend wichtig, dass wir aus dem Modell der repräsentativen Demokratie, das dysfunktional geworden ist, rauskommen in ein stärker partizipatives oder partizipatorisches Demokratiemodell. Das heißt eines, in dem die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger eine viel größere Rolle spielt, als es heute der Fall ist. So. Und natürlich findet sich das auch in der künstlerischen Avantgarde, könnte man jetzt sagen, nicht? Also ganz viel Nachdenken darüber, wie kann man hier mehr Teilhabe, vielleicht sogar Teilhabegerechtigkeit, zusammenwirken. Zusammenhalt macht stark und lauter solche, wie kann man das alles zusammenbringen? Es gibt aber schnell das Missverständnis, dass Kunst und Partizipation oder Teilhabe bedeutet, dass alle zusammen ein Bild malen oder alle zusammen einen Film drehen. So, das ist. Da kommt, es kann auch schön sein, kann auch gut sein, es kommt aber auch auf Quark hinaus. Auf jeden Fall ist das nicht die Antwort auf die Frage. Ich finde die Antwort von François Hers ist interessant, zu sagen, als Auftraggeber hast du ja die Ressource Entscheidungsmacht auf deiner Seite, weil die Auftraggebenden entscheiden ja, wen sie beauftragen und auch, ob sie einen Entwurf, der ihnen vorgelegt wird, dann eigentlich gut finden oder nicht. Also wir können es buchstäblich so machen, wie wenn du ein Haus bauen willst, dann beauftragst du halt eine Architektin. Und dann kommt und dann beschreibst du dir, was deine Bedürfnisse sind. Ich habe 3 Kinder und ja, ich will ein Schwimmbad und weiß der Himmel was. So, und dann setze ich Architektin hin und mache einen Entwurf. Und wenn der dir gefällt, sagst du, den beauftrage ich. Das will ich bauen. Wenn er dir nicht gefällt, dann sagst du, das haben sie da dann gemacht. Das überzeugt mich überhaupt nicht. Ja, und das ist Souveränität, die Auftraggeber haben können. Und das haben bei uns die Bürgerinnen und Bürger. Also die eine Künstlerin versuchen begreiflich zu machen, warum dringend etwas getan werden muss, weil es irgendwo ein Problem gibt, zum Beispiel in der eigenen Nachbarschaft oder auf dem Dorf. Deshalb kommt man überhaupt auf die Idee, ein Kunstwerk in Auftrag zu geben, das man selber nicht erstellen könnte, weil es nicht der eigene Beritt ist. Deshalb wendet man sich ja an Dritte. Und man hat auch nicht die Ressourcen dafür, also um es gleich zu sagen, die Auftraggeberinnen bei uns bezahlen nicht etwa dafür, sondern das ist samt und sonders gefördert und die Mittel treiben wir auf. Also neue Auftraggeber sind auch da unterschiedlich von den alten Auftraggebern, dass sie nicht selber die Ressourcen bereitstellen. So. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, denn die Frage war? Punkt 3. Punkt 3 dieser DIN A4-Seite.
Ich glaube, es ist ganz gut beantwortet. Auftraggeber sind die Bürgerinnen und Bürger. Sie sind nicht Mitwirkende am Gestaltungsprozess des Kunstwerks, sondern es geht darum, ein autonomes, ich sage es nochmal unter Anführungszeichen, Kunstwerk herstellen zu lassen.
So, danke. Ich würde gerne noch was ergänzen zum Thema Autonomie. Das wird nämlich, glaube ich, das haben wir ganz selten auf dem Schirm. Ich würde sagen, die künstlerische Autonomie, die wir in der Moderne kennengelernt haben, ist sozusagen nur der überhöhte Sonderfall der Autonomie des Citoyens, also der Bürgerinnen und Bürger. Also nach der Französischen Revolution war eigentlich die Idee, dass wir alle autonom sind. Das moderne Subjekt ist autonom. Und die Künstlerinnen und Künstler, denen hat man das sozusagen symbolisch zugeschrieben, so im Sinne von, sei du mal beispielgebend autonom für uns alle. So, darin können wir uns auch spiegeln. Ja, du lebst uns das jetzt mal vor, was das heißt, radikal frei zu sein. Das ist ja auch die historische Verbindung zwischen Unternehmertum und Künstlertum, weil die Unternehmer natürlich auch für sich immer geclaimed haben oder das Interesse hatten zu sagen, ich bin mein eigener Herr. Wehe, jemand redet mir hier rein. Womöglich soll ich noch Steuern zahlen auf meine Gewinne und solche Dinge. Ja? Also so diese Art von Anmaßung und Selbstzuschreibung bestimmter Rechte des Handelns, ne, des Sich-Unternehmens und so weiter. Da waren in der klassischen Moderne die Wirtschaftstreibenden und die Kunsttreibenden sozusagen eng miteinander verbunden in einem geteilten Selbstverständnis. Nur, dass man den Künstlern eben zuschrieb, dass sie sich Ohren abschneiden und besaufen dürfen, alles möglich tun müssen, weil das sozusagen deren Ausdruck der Freiheit ist. Und ich finde, was jetzt wichtig ist, um auf das Thema Demokratie zu kommen, ist zu sagen, es sind nicht einige von uns freier als andere, womöglich Künstler freier als Bäcker und Lehrerinnen oder so. Nein, frei sind wir alle als Bürger. Und deshalb ist es so interessant, dass wir jetzt dahin kommen, diese Freiheit auch uns gegenseitig anzukennen. Also auch zwischen Künstlern und auftraggebenden Bürgern uns unsere Autonomie und unsere Handlungssouveränität anzuerkennen, um dann wirklich zusammenzuarbeiten. Um auch aus dieser alten Hierarchie oder hierarchisierten Wahrnehmung rauszukommen.
Ich würde vielleicht noch einmal den Griff zurück zu diesem A4-Papier machen und fragen wollen, wie es nach der Erstellung dieses Papiers weiterging. Wir sind jetzt schon ganz tief reingegangen, eigentlich dann, wie so Projekte ablaufen und was dann die Rollen sind von diesen unterschiedlichen Beteiligten. Und ich glaube, für mich ist jetzt gerade, um nochmal so zu verstehen, wie sich dieses Modell entwickelt, wie diese Methode eigentlich aufgebaut ist, wäre es interessant, nochmal zu gucken, jetzt ist da ein A4-Papier, in dem beschrieben wird, dass es neue Auftraggeberinnen geben soll. Und ich frage mich, was passiert dann damit? Wie wird so eine Idee eigentlich praktisch wirksam? Was ist damit weiter passiert?
Ja, das haben die sich damals auch gefragt, wie das eigentlich geht. Um es jetzt einmal kurz ausgesprochen zu haben, was steht auf dem Papier? Das heißt Protokoll, das Protokoll der neuen Auftraggeber. Im Original Le Protocole des Nouveaux Commanditaires. Da steht sinngemäß drin, dieses Protokoll schlägt Bürgern vor, Künstler mit der Erstellung von Werken zu beauftragen, die auf eine zeitgenössische Dringlichkeit reagieren. Das Protokoll schlägt Mediatoren, die üblicherweise vermitteln zwischen Kunst und Publika, also Mediator heißt auf Französisch auch so viel wie Vermittler, Kunstvermittler, nur im Deutschen ist das so, nochmal anders gewichtet. Also Vermittlern, die üblicherweise zwischen Kunst und Publika vermitteln, also Ausstellungsmacher, Kuratoren und so weiter, das Gleiche mit Menschen zu tun. Das heißt, zu vermitteln, Brücken zu bauen zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Künstlerinnen und Künstlern, et tous ceux qui sont concernés und allen anderen, die sonst noch betroffen sind, zum Beispiel der Bürgermeister, der Bauausschuss oder die Nachbarschaft. So. Und das Protokoll schlägt Künstlern vor, ihre Kompetenzen, ihre Fähigkeiten einzubringen in die Situation und dabei zu akzeptieren, dass künstlerisches Schaffen keine einsame Verantwortung ist, sondern eine gemeinsame Verantwortung ist in unserem Modell, das, was ich sehr schön finde. Ja? Das ist die Idee. Die Frage, die man sich damals gestellt hat, gibt es eigentlich Leute, die allen Ernsten das Künstler beauftragen wollen und warum und was passiert dann? Und damals ist François Hertz mit dem ersten Mediator der ein bisschen eine legendäre Person geworden ist, weil er das auch so lange gemacht hat und so, ich glaube, über 80 Projekte selber gemacht hat. Xavier Duroux, der damals der langjährige Leiter des Kunstzentrums Consortium in Dijon und einer der Urväter der Relational Aesthetics. Also jemand, der sozusagen auch in den frühen 90er Jahren oder seit den frühen 90er Jahren mit ganz vielen weltweit bedeutenden Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet hat, die sich für Relationalität und gesellschaftliche Resonanz interessiert haben. So, auch als Ausstellungsmacher hatte das gemacht, ja. Und der hat als erster das Protokoll ernst genommen, hat gesagt, das ist ein krasser Vorschlag, jetzt müssen wir gucken, wie das funktioniert. Und dann ist er mit François buchstäblich im Burgund von Dorf zu Dorf gefahren und haben bei den Bauernhöfen an die Tür geklopft und haben gesagt, es mag Ihnen komisch vorkommen, aber hätten Sie vielleicht ein Kunstwerk zu beauftragen? So, also wir haben einfach versucht, Leuten zu erklären, dass es diese Möglichkeit gibt, weil es mit Stiftungsgeld im Hintergrund auch eine finanzielle Möglichkeit gibt. Aber die hatten sich ja jetzt ein Handlungsmodell erdacht. Jetzt musste man aber ins Handeln kommen damit. Also wo sind die Leute? Und was wir eigentlich nie gemacht haben, also ich sage jetzt wir, also die Gemeinschaft von Mediatorinnen und Mediatoren in Europa, die das seit 35 Jahren praktizieren, das ist jetzt das Wir, dass ich mal sage, ich verbinde mich jetzt einfach damit. Wir haben nie groß Werbung gemacht und gesagt, ruft alle hier an oder im Internet, weil dann bekommst du vielleicht 500 Anfragen, hast aber gar kein Geld, um auch nur 5 davon zu beantworten. Dann produzierst du nur Enttäuschung. Deshalb hatten wir von vornherein, ohne übrigens die Konzepte und Begriffe damals dafür zu haben, das war wirklich eher französischer Aktionismus, ja, ausprobieren, einfach machen und später nachdenken, sagen die Kollegen von damals, behaupte nicht ich, erzählen die. Heute nennen wir das eine aufsuchende Praxis. Also heute gehen wir ganz gezielt in bestimmte Gemeinschaften oder Stadtteile oder ländliche Räume und suchen nach den Leuten, die nicht die üblichen Verdächtigen sind. Also nicht die, die sowieso schon im Vorstand des einzigen Kulturvereins sitzen, nicht die, die sowieso bei der Bürgerversammlung in der ersten Reihe sitzen und die Hand heben, sondern die, die gar nicht zur Bürgerversammlung gehen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, dass sie da gar nicht vorkommen können. Also vulnerable, wenig privilegierte Bevölkerungsschichten. Das sind eigentlich die Akteure, die in den historischen Projekten der neue Auftraggeber ganz früh schon die Hauptrolle spielten und bis heute immer wieder die Hauptrolle in den Projekten spielen. In dem allerersten von Xavier Duroux zum Beispiel die Mitarbeiter einer Mensa, die Köche und Serviererinnen einer Mensa. Das war das allererste Auftragsprojekt 1991.
Die relationale Ästhetik ist ein interessanter Begriff, weil wir auch in der urbanen Praxis immer wieder darüber sprechen müssen. Es ist sehr interessant, weil der ursprüngliche Ansatz, wie du ihn beschrieben hast, sich dann doch unterscheidet von Nicolas Bourriaud.
Ja, klar.
Ein paar Jahre später dann, der wirklich quasi Partizipation im institutionellen Rahmen praktiziert hat. Es gibt ja auch dann diese Kritik, nicht nur von Claire Bishop, aber sehr massiv, dieser Scheinpartizipation. Mhm. Also da scheint sich ja irgendwas geteilt zu haben, dieser institutionalisierte Partizipationsrahmen und dann aber gleichzeitig das, was ihr wiederum weiterführt oder aufgegriffen habt mit den neuen Auftraggebern, nämlich draußen zu sein, bei den Menschen zu sein. Und sie nicht nur als sozusagen ausführende Statisten oder PerformerInnen in dem Werk von einem anderen Künstler zu präsentieren.
Ja, vielleicht ist das sogar ein zentraler Diskurs oder wenn nicht Diskurs, dann Antagonismus der Gegenwartskunst der letzten 30 Jahre. Weil Bourriaud hat man ja deshalb eigentlich kritisiert, weil der Partizipationsbegriff oder der Relationalitätsbegriff, der da auftaucht, eigentlich denkbar unpolitisch ist. Und ausgerechnet aus einem Feld heraus, das ja ein sehr politisiertes Feld immer war, nur war Bourriaud jetzt zufällig einer von denen, die da damals in Frankreich unterwegs waren, der diesen Begriff als erster gecoint hat, wie man glaube ich sagt, ja, und damit populär geworden ist. Er war aber nicht unbedingt die hellste Leuchte in dem Feld. Und deshalb hat Claire Bischoff später geschrieben, wir müssen ihm diesen Begriff wieder wegnehmen. Also er hat den richtigen Riecher gehabt, der Begriff ist gut, er ist nur leider völlig falsch definiert worden von der Person, die da besser nicht mitgemischt hätte, wenn ich es jetzt mal ein bisschen brutal sage. Nichts gegen Herrn Bourriaud, nur das hat sozusagen eine Entwicklung auch ein bisschen gebremst und auch verstopft, die eine gesellschaftlichere Dynamik hätte aufnehmen können, wenn man diesen Relationalitätsbegriff nicht so ästhetisch, nicht symbolisch begriffen hätte, sondern stärker praxisorientiert.
Okay, wir machen das jetzt so. Du machst immer die Theorieeinschübe und ich komme dann wieder zurück zur praktischen Umsetzung.
Können wir
dann
machen.
Spielen wir uns immer so ein bisschen die Bälle hin und her. Und du kannst, du wirst hin und her geworfen. Du hattest gerade angefangen, dieses erste Projekt zu beschreiben. Die neuen, oder François Hers ist jetzt durch Frankreich gezogen und hat versucht, Auftraggeberin zu finden. Und dann gibt es diesen ersten Match, sage ich jetzt mal, mit den Mensa-Mitarbeitenden. Und jetzt würde mich interessieren, was ist dann passiert? Wie ist das zustande gekommen? Also die haben an die Tür geklopft und gesagt, okay, wollt ihr nicht unsere Auftraggeberin werden? Was passiert dann?
Konkret in diesem einen Projekt?
Du kannst es entweder in diesem Projekt...
Ich mach's einmal in diesem Projekt und dann gucke ich mal, wie wir dann weitergehen.
Ja.
Aber ich finde das schön, weil es irgendwie auch nachvollziehbar macht, vielleicht wie Praktika, also in dem Fall der erste Mediator Xavier Duroux, der Kurator ist, Ausstellungsdirektor ist, und jetzt fragt er sich, wie man eigentlich mitten in der Gesellschaft Menschen trifft, die ein Problem haben und sich mit denen an den Tisch setzt. Wie machst du das denn eigentlich? Ja? Und er hat eben dann berichtet, dass er in der Mensa der Universität von Dijon zum Mittagessen war. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Und da hat er ein Gespräch aufgeschnappt nebenbei, das Mitarbeiter unter sich führten, so am Rande. Und das handelte davon, dass die sich nicht gesehen fühlen. So nach dem Motto, wir sind hier in Burgund. Man weiß vielleicht, in Burgund wird gerne gut gegessen. Also ich gehe mal davon aus, dass die Universitätsmensa sozusagen vielleicht auch so ein Selbstverständnis hat von, wir kochen hier nicht nur Blödsinn und ne, wir haben hier so eine bestimmte Würde vielleicht auch dabei, aber wir fühlen uns nicht gesehen als Mensa-Mitarbeiter. Theorieeinschub, klassisches Thema Invisibility of Labor, also die Unsichtbarkeit von Lohnarbeit oder überhaupt von Arbeit. Ja. Und Xavier hat erzählt, also ich habe auch noch einige Jahre mit ihm zusammengewirkt und also kenne auch die Geschichten von ihm, dass er gedacht hat, naja gut, also wenn Kunst eins kann, dann etwas sichtbar machen, was man nicht sehen kann. Also das ist ja nur das Klassische. Ja, Kunst macht Unsichtbares sichtbar. Also das ist ja so kitschig, dass sozusagen ambitioniertere Kuratoren so einen Satz gar nicht sagen würden. Aber wenn natürlich jetzt Mensa-Mitarbeitende sagen, wir fühlen uns nicht gesehen, ist es ein total fairer Impuls zu sagen, na, den Menschen kann geholfen werden. Und dann hat er aber etwas gemacht, was ich unheimlich klug fand. Nämlich er hat er hat dann mit ihnen gesprochen und hat gesagt, ja, also so, wir haben da so ein Modell, man könnte jetzt, ne, sie könnten jetzt hier ein Projekt in Auftrag geben, das sie sichtbar macht. Ja, warum nicht, machen wir. Und dann schlagen bei uns die MediatorInnen, also die Bürgerin durch diesen Prozess begleiten, schlagen eine künstlerische Position vor, von der wir jetzt als die Kunstexperten glauben, die passt gut in diese Situation. Weil die Mensa-Mitarbeitenden zum Beispiel kennen in der Regel nicht viele künstlerische Positionen. Das heißt, du kannst denen nicht sagen, suchen Sie sich mal jemanden aus. Da sind die einfach ehrlich gesagt überfordert mit, sondern die sagen oft, Mensch, die kommen doch aus der Kunstwelt, schlagen Sie mir doch jemanden vor. Also machen wir das üblicherweise. Und er hat Jan Mai Ping vorgeschlagen. Diesen Maler, den man, ich glaube, seit den 80ern schon kennt, vielleicht seit den 90ern. Ein chinesischer Maler, der in Frankreich, glaube ich, seit langem lebt und der bekannt geworden ist für sehr, sehr große rote Mao-Porträts. Die haben die meisten von uns schon mal gesehen, mit sehr breiten Pinselhieben gemalt, also sehr grob gebaute Porträts. Das ist so sein Steckenpferd, das macht er. Und jetzt hat er auf nicht ganz so großen Leinwänden, aber immerhin knapp 2 Meter groß, glaube ich, die Porträts der Mensa-Mitarbeitenden gemalt. Und die hingen dann in der Mensa. Groß über der Essensausgabe, wie ein langer Fries. Das Interessante ist aber, dass, also wenn ich im Burgund geboren wäre, wenn ich mir versuche, das vorzustellen, und jetzt wird endlich mein Porträt gemalt, dass ich dann Schlicksaugen habe auf dem Porträt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Also der Künstler hat sozusagen eine leichte kulturelle Differenz eingeführt, einfach weil er nicht aus dem Burgund kommt. Der hat einfach Physiognomien gemalt, die jetzt nicht typisch zentraleuropäisch sind, sondern auch so ein bisschen asiatisch, hybrid, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eben eine zeitgenössische künstlerische Position, die da die Menschen sichtbar macht. Und insofern weist es darauf hin, dass wir bei neuen Auftraggeber keine Serviceleistung machen und zu sagen, du willst ein hübsches Bild von dir, das kriegst du, sondern du musst dann auch damit leben, dass die zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler ihre eigene Autonomie, ihre eigenen Diskursinteressen, ihre eigene Ästhetik haben und damit auch ihr eigenes Programm, das vielleicht nicht unbedingt deins ist. Also die tun dann Dinge, die zwar antworten auf dein Begehren und die auch dir bestimmt etwas von dem geben, was für dich wichtig ist. Aber da ist vielleicht auch noch mehr mit drin in der Kiste, die du da bekommst, weil du es ja mit komplexen Zusammenhängen zu tun hast. Oder in dem Fall einfach einem Künstler, der einen Werkzusammenhang hat. Der Zusammenhang ist größer als das eine Projekt. Und das ist so. Und was ich auch interessant finde, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, das Projekt hat, glaube ich, 30.000 Euro gekostet, mutmaßlich war das Honorar für den Künstler. Und jetzt komme ich kurz zum Thema Geld. Interessant ist, dass alles, was wir tun, außerhalb des Kunstmarktes funktioniert. Also diese, schlag mich tot, 8, 10, 12 Bilder, die damals entstanden sind, waren bestimmt damals schon das Vielfache von 30.000 Euro wert. Und heute sind sie viele Hunderttausende Euro wert, darf ich von ausgehen. Bei uns kosten sie 30.000 Euro Künstlerhonorar und ein paar hundert Euro Materialkosten oder so. François Herz nennt das Realökonomie, finde ich sehr witzig. Der sagt immer, in unseren Projekten herrscht eine Realökonomie. Die kosten, was sie kosten, nämlich Beton, Stahl und Honorar, damit jemand das macht. Aber diese Spekulationsökonomie des Kunstmarktes, die findet bei uns nicht statt. Und das finden Galeristen nicht so lustig, die Künstler finden es cool.
Darf ich direkt danach fragen? Wie geht es, dass so ein Kunstwerk dann nicht nachträglich von der Mensa verkauft wird? Also habt ihr da so eine Absicherungslogik drin?
Weil das vertraglich geregelt ist.
Okay, im Vertrag steht dann drin, das ist euers und das ist für immer euers.
Also wir in Deutschland machen zum Beispiel immer solche Verträge, weil es gibt neben dem Protokoll, was eine Methode beschreibt, ja, gibt es auch etwas, das wir Ethos nennen, nämlich ein Selbstverständnis. Das steht nicht auf Papier, aber das ist sowas wie Oral History. Das, was wir als Practitioners, also als die Leute, die das machen, in gemeinsamen Einvernehmen, darauf verständigen wir uns. Und das sind Spielregeln für uns. Und eine Spielregel ist, das, was entsteht, hat ein Gemeingut zu sein. Und das heißt, wenn wir aus Fördermitteln ein Kunstwerk erstellen, suchen wir nach einem Träger dafür, das kann eine Kommune zum Beispiel sein, die dann das Werk in Obhut nimmt. Also besitzt im Sinne von, ist zum Beispiel repariert, wenn es kaputt geht. Ja? Oder wenn es eine Choreografie ist, die Aufführungsrechte hält und verwaltet. Sowas. Non-for-profit. Deshalb kann man diese Auftragswerke gar nicht verkaufen, weil es gar kein Eigentum gibt, das sich veräußern ließe, weil wir es immer gemeinnützig verankern.
Steigen wir vielleicht nochmal in die Produktionsphase sozusagen der neuen Auftraggeber in Deutschland ein. Das hatte seinen Ursprung, glaube ich, 2007 genommen. Damals gab es eine Förderung von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Körperstiftung. Und eines der ersten Projekte, die angestoßen werden konnten durch diese Mittel, war in Pritzwalk von zwei auch sehr bekannten Künstlern heute, Kleck und Gutmann. Vielleicht können wir anhand, oder vielleicht kannst du, Alexander, anhand dieses Beispiels nochmal verdeutlichen, wie so ein Prozess läuft.
Sehr gerne. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Unser erstes eigentlich wirklich gelungenes Projekt in Deutschland. Und vielleicht darf ich kurz den Anfang erzählen. François Herz war damals unterwegs in Deutschland und hat einfach in professionellen Kunstkreisen rumgefragt, welche Menschen sich für Kunst im Bürgerauftrag interessieren könnten, und hat versucht, Partner zu finden, die das in Deutschland vielleicht auch machen wollen. Das gab es zwar in verschiedenen europäischen Ländern schon, aber noch nicht in Deutschland. Und auf diesem Wege ist er auch zu mir gekommen und zu vielen anderen. Und so haben wir dann einen Verein gegründet. Damals in Berlin, Neuer Auftraggeber e.V. Das war der Anfang der ganzen Sache. Damals noch ganz ohne Geld. Und tatsächlich war es dann erst die Körperstiftung und 2010 dann die Bundeszentrale für politische Bildung, die tatsächlich als erste Förderinstanz in Deutschland gesagt hat, wir geben mal Geld, damit ihr jetzt erste Projekte macht. Das war 10.000 Euro pro Projekt, all included. Damit kannst du ehrlicherweise solche Projekte nicht machen, aber es gab erste Mediatorinnen, die erste Aufträge generieren konnten. Es gab erste künstlerische Entwürfe und ein oder zwei oder drei Projekte wurden auch umgesetzt. Und eines dieser allerersten Pionierprojekte, nennen wir die, das war so unser an die Türen klopfen, ja, wie geht denn das überhaupt, war Pritzwalk. Pritzwalk in der Prignitz im nordwestlichen Brandenburg gelegen, Kleinstadt würde man, glaube ich, sagen, aber eben für die Region auch wichtig. Und der Mediator Gerrit Gohlke, der sich damals auch überhaupt um die neuen Auftraggeber verdient gemacht hat, Leiter des Brandenburgischen Kunstvereins Potsdam, ist damals so von Dorf zu Dorf gefahren und hat, wie wir das manchmal machen, einfach in der Kneipe und beim Bäcker nachgefragt, und sagt, wo bin ich hier? Wie ist denn so bei Ihnen die Situation? Ja, so, und in Pritzwalk hat er eine Person getroffen, die gesagt hat, also hier stehen überall die Ladenlokale leer in der Fußgängerzone. Wenn das so weitergeht, ist die Innenstadt tot. Klammer auf, bekanntes Phänomen seit Jahrzehnten im West wie in Ost, dass durch bekannte Umstrukturierung von Kaufverhalten und so weiter, es nicht mehr die Ladenlokale in der Kleinstadt gibt. Also was macht man denn jetzt? Man muss da mal was machen. Und das ist ein interessanter Moment, weil der ist typisch für unsere Projekte. Wenn eine Bürgerin sagt, man müsste da mal was machen, dann bleiben wir als Mediatoren kurz stehen und sagen, was denn? Also dann versuchen wir mit den Leuten Kaffee zu trinken, weil wenn die schon eine Motivation haben und sagen, man müsste hier mal was machen, ich weiß aber nicht was, ist das für uns der Ausgangspunkt nachzufragen. Weil da will ja jemand was, weiß aber nicht was. So, vielleicht ist dann so eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Form wie Kunst in Auftrag geben, eine Umgangsweise mit diesem ich weiß nicht was. Ja? Und so war das in Pritzwalk, und dann sind sozusagen mehr und mehr Menschen haben da zusammengefunden und haben gesagt, es muss irgendwie Leben in den Stadt, aber wir wissen nicht wie. Ja, also da, wir wussten auch schon viele Stadt- und Landesentwickler nicht wie. Ja, da haben sich schon ganz andere die Zähne dran rausgebissen. Drum die verwegene Idee, Kunst kann es vielleicht richten. So. Und jetzt war aber der Gerrit Gohlke schlau als Mediator, der hat nicht nur mehrere Jahre mit diesen Menschen in der Stadt geredet, um, das ist auch durchaus typisch für uns, um überhaupt erstmal zu verstehen, was ist hier eigentlich das Problem? Also was ist denn Pritzwalk? Was ist die Ökonomie? Was sind die Leute? Was sind die Strukturprobleme? Weil du kannst ja so eine Frage nicht beantworten, indem du jetzt irgendjemanden einlädst und sagst, mach hier mal ein Kunstprojekt. Das ist ja, haha, vielen Dank, ja. Also wenn du das ernst nimmst, musst du in Gemeinschaft erstmal richtig nachdenken. Und dann hatte er die Idee, Kleggen Goodman einzuladen. Ein Künstlerduo, israelisch-amerikanischer Herkunft, sehr soziologisch orientiert, in der Praxis sehr konzeptuell, intellektuell, für Otto Normalverbraucher ein bisschen trocken, sehr schlau, sehr unegoistisch, also Leute, die systemisch denken, Leute, die auch recherchieren, Leute, die sich auch eine Stadt angucken, gucken, wie bewegen sich eigentlich Leute von links nach rechts, wie verhalten die sich und so weiter. Und also intelligente Künstler. Und die sind da hingegangen und haben genau das nicht getan, was man von ihnen erwartet hätte. Die haben gesagt, wir machen hier gar nichts. Weil das ist ja eure Stadt und wenn die Ladenlokale leer sind, dann müsst ihr sie ja füllen, wir doch nicht. Und wie ihr das macht, das müsst ihr schon selber wissen. Ach so, aber wir hätten da eine Idee. Wir sind ja Fotografen unter anderem und wir machen Porträts. Wir schlagen vor, wir machen ein Porträt von Pritzwalk. Und ob auf dem Porträt etwas zu sehen ist oder nichts zu sehen ist, das obliegt den Pritzwalkern. Wir nehmen 7 Ladenlokale in der Innenstadt von Pritzwerk, die leer stehen, und schreiben denen jeweils eine Kunstform zu. Das ist der Ort für Theater, das ist der für Literatur, das ist der für Film, das ist der für Malerei. Und dann laden wir alle Pritzwalker ein. 12.000 Briefe wurden an die Haushalte der Pritzwalkerinnen und Pritzwalker händisch verteilt, mit der Einladung, in einem dieser 7 Ladenlokale einen Programmpunkt beizusteuern. Zu einem dieser künstlerischen Medien. Und siehe da, es kamen 71 Vorschläge. Ich kann Bauchtanz, das weiß keiner, aber ich bin jetzt mutig und mache einen Abend Bauchtanzvorführung selber. Bravo. Ja. Ich kenne da einen Maler, der wohnt im nächsten Dorf, der ist super, den hat hier aber noch nie jemand gesehen, den will ich ausstellen. Also es kamen plötzlich Ideen, bis hin zu DDR-Kinderbüchern, und Pornoheftsammlungen und also was die Leute halt selber von sich aus fanden, dass es ein Kultur, weil darum ging es natürlich so, was gibt es denn, also wer sind wir auch kulturell und was lässt sich zeigen von dem, was wir und wie wir sind, was sie selber an Kultur irgendwie reinbringen konnten, reinspielen konnten in dieses System, das Clegg und Goodman da gebaut haben und das sie selber nicht befüllen wollten mit Inhalt oder Form. Und daraus entstand am Ende sowas wie ein 2-monatiges Sommerfestival der kulturellen Aktivitäten in Pritzwalk und die Innenstadt war voll. Also ich konnte da sein, die Innenstadt war voll mit Aktivität. Und jetzt kommt das Interessante. Aus dieser Auftraggebergruppe heraus gründeten die Auftraggeber und einige Freundinnen und Freunde einen Kunstverein, den es in Pritzwalk nie gegeben hat. Und den gibt es jetzt. Die haben vor 3 Jahren, glaube ich, ihr 5-jähriges Jubiläum begangen mit einem Fest. Waren wir auch da. Und haben eine Publikation gemacht, gefördert vom Kunstfonds Bonn. Die heißt übrigens Wir. Und die erzählt die Geschichte nach, wie sie durch diesen Auftrag von Pritzwalk ein Kunstverein wurden, der dann von der Stadt einen richtig großen Raum im lokalen Museum bekommen hat. Und seitdem machen die regelmäßig Ausstellungen und sind ein wichtiger Kunstverein in der Prignitz zum Thema Nachhaltigkeit. Also die Ladenlokale sind nicht wieder voll. Ja, aber es gibt eine kulturelle Aktivität und sogar Institutionen in Pritzwalk, die es vorher nicht gab. Und wenn ich noch eine Anekdote erzählen darf, wir haben ja heute Zeit. Ich habe die Frau, die damals gesagt hat, man muss hier mal was machen, man müsste hier mal was tun, die habe ich dann kennenlernen dürfen und habe sie Jahre später gefragt, sagen Sie mal, alles fragen mich immer Nachhaltigkeit. Also was ist denn geblieben? Ist was geblieben für Sie von diesem Projekt außer dem Kunstverein? Sagt sie, oh ja, ach, das kann ich Ihnen sagen. Letzte Woche, da hatten wir hier wieder so einen Nazi-Aufmarsch. Ja? Und vor der Kirche haben die da mit ihren Megafonen gestanden und haben ihre blöden Reden gehalten. Und da lief ich vorbei, habe mich geärgert. Und dann läutete die Kirchenglocke, weil es 12 war. Und die war so laut, dass die ihre eigenen Megafone nicht mehr verstehen konnten. Ich dachte, geil. Und dann bin ich in die Kirche gerannt und habe den Pastor gesagt, lass die Glocken läuten. Lass die Glocken einfach läuten. Und nach 20 Minuten sind die Nazis abgezogen, weil die ihr eigenes Wort nicht mehr verstanden haben. Und ich sage Ihnen, Herr Koch, ohne dieses Projekt hätte ich mich nicht getraut, einfach so was zu tun. Einfach so in die Kirche reinlaufen und sagen, Pastor, mach mal. Das hätte ich mir vorher nicht zugetraut. Und das ist etwas, das klingt jetzt sozialromantisch, aber wir erleben das wirklich am laufenden Band. Es passiert dauernd. Das nennt sich Selbstwirksamkeit erfahren. Und das passiert in unseren Projekten. Die Erfahrung machen, dass es einen Unterschied macht, ob man etwas tut oder nicht tut. Nur das. Und Kunst ist eine Dimension des Tuns, die ist nicht alltäglich. Wenn man an einem Kunstprojekt, einem ambitionierten Kunstprojekt mit so klugen Leuten wie Clegg und Goodman und so zusammengearbeitet und zusammengedacht hat, hat man einen Raum betreten, der ein Stück weit ermächtigt, anders zu denken als vorher, glaube ich. Und diese Selbstermächtigung nimmt man mit ins eigene Leben.
Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Vielleicht auch, weil die ganz klare Trennung, die davor aufgemacht wurde, von die Bürgerinnen sind AuftraggeberInnen und dann gibt es KünstlerInnen, die weiterhin Kunst machen, da eigentlich ein bisschen aufgehoben ist. Und mich würde interessieren, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, warum es an diesem Punkt aufbricht. Und ich glaube, ich komme eben eher so aus der urbanen Praxis, die, glaube ich, nicht so klar eine Trennung macht zwischen NachbarInnen und KünstlerInnen. Und häufig irgendwie entstehen dann so Mischformen und es entsteht dann die Frage, was hat das dann eigentlich noch für einen künstlerischen Wert oder für einen anderen Wert? Und mich interessiert jetzt an diesem Punkt, werden die Einwohnerinnen von Pritzwald ja dann trotzdem zu Kuratorinnen oder zu Ausstellenden oder zu TänzerInnen. Und ja. da löst sich auf, was ist da der Unterschied? Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, die Nachhaltigkeit entsteht aus diesem Moment, dass sie selber zur Künstlerin geworden sind. Aber ihr habt ja eigentlich ein anderes Prinzip. Also
ich würde nicht unbedingt sagen, wir haben ein anderes Prinzip, weil jedes Projekt sozusagen seine Prinzipien ja auch nochmal selber entwickelt. Also je nachdem, wie der Auftrag ist und was die Situation erfordert, können das auch partizipatorische Kunstformen sein. Ja? Oder jetzt machen wir ein bundesweit gestreutes Programm mit Tanz- und Performance-Projekten im Bürgerauftrag, gefördert erneut von der Kulturstiftung des Bundes, also die Stiftung, die uns bislang mit großem Abstand am signifikantesten in Deutschland gefördert hat und unterstützt. Und Tanz- und Performance-Projekte sind natürlich besser als manch andere Werkform dafür geeignet, dass auch auftraggebende Nachbarschaften oder wer auch immer tatsächlich mitwirkt, also dass es eine gemeinschaftliche Aktion ist. Wir hatten auch vor einigen Jahren ein Sascha-Walz-Projekt in Marl in Nordrhein-Westfalen, wo tatsächlich, schlag mich tot, 200 Bürgerinnen und Bürger oder sowas mitgetanzt haben. Also von Profitänzerinnen sozusagen über Tage und Tage und Wochen eingeführt wurden in bestimmte Tanzfiguren, sodass dass man gemeinsam an ein Stück öffentlich aufgeführt hat. So. Diese Art von Teilhabeform, die sind natürlich absolut möglich, aber nicht zwingend. Also es gibt eben auch Aufträge, die heißen können, bau mir einen großen Leuchtturm und dann wird ein großer Leuchtturm gebaut, wenn das die Aufgabenstellung ist. Ja. Und es passiert ja auch viel hinter den geschlossenen Türen, die man nicht sieht. Also nur weil hinterher eine Skulptur irgendwo steht, heißt es ja nicht, oder weiß man ja noch nicht, wer eigentlich alles in den letzten 4 Jahren daran mitgewirkt hat, dass die aussieht, wie sie aussieht. Und tatsächlich sind auch bei uns die Auftraggeberinnen immer die ExpertInnen fürs Werk, weil die wirklich jedes Detail dieser Arbeit kennen, jeden Entscheidungsprozess mitgegangen sind. Und die könnte das besser vermitteln als jeder Kunstexperte in der Regel. Also insofern gibt es da noch so eine unsichtbare Form von Mitgestalten, die einfach im Prozess selber liegt.
Ich finde dieses Beispiel von Sascha Walz sehr schön, habe da ein bisschen Nachfragebedarf. Also es gibt diesen Mediationsprozess, es entwickelt sich diese Idee, die Bürgerinnen hätten gern ein Tanzstück oder was Performatives oder der Mediator schlägt vor nach Gesprächen, wie wäre es denn damit, eine Tanzchoreografie zu machen? Wir könnten Sascha Walz fragen. Sascha Walz sagt, ja, das mache ich. Das wird mit den Leuten einstudiert. Wer hat denn die Rechte auf dieser Wiederaufnahme? Also es, im Theater würde man sagen, eine Wiederaufnahme, die BürgerInnen sagen, wir haben da wieder ein Jubiläumsfest, wir würden das gerne wieder aufführen. Also bei wem liegen denn die Rechte an diesem Stück, an der Inszenierung dieses Stücks?
Ehrlich gesagt, bei wem die Rechte jetzt rein juristisch in Mahl liegen, das weiß ich gar nicht. Was ich mit Sicherheit weiß, ist die Mahler-Partitur ist ein Werk, das in Mahl wann immer gewünscht wieder aufgeführt wird. Und es ist auch von der Volkshochschule und verschiedenen anderen Schulen in Curricula integriert worden. Also die Mahler-Partitur wird in Mahl gelehrt, damit sozusagen das Wissen auch nicht verloren geht.
Mahler-Partitur nennt Sascha Walz dieses Stück.
Ja, das ist in C. In C ist ein Konzept und ein Werk von ihr, das in verschiedenen Fassungen und Variationen in verschiedenen Orten und Zusammenhängen entsteht. Und für Mahl hat sie eine Mahler-Variante von in C gemacht, die speziell für Mahl choreografiert ist, weil das war das erste Mal, dass sich diese Choreografie geöffnet hat für die Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern, soweit ich weiß. Das war, glaube ich, der Entwicklungsschritt der speziellen Mahler-Partitur. Und das, was Sascha Walz am Herz liegt und in eurer Frage jetzt die Sache nicht ganz so einfach macht, ist, sie sagt, da das Ding eine bestimmte Qualität haben muss in der Aufführungsform, müssen die dies aufführen mit Profi-Tänzerinnen nochmal sozusagen einen Auffrischungskurs machen. Ja? Sodass du jedes Mal, wenn du es aufführen wirst, wieder ein Budget brauchst und seien es nur 4.000 Euro. Weil das ist auch verständlich, es ist ein Werk, wo du nicht sagen kannst, komm, wir treffen uns am Sonntag und wir tanzen das mal einfach. Es ist voraussetzungsreich, brauchst du Anleitung. Insofern plant zum Beispiel die Stadt zu verschiedenen festlichen Anlässen in Zukunft. Da wird ein Museum eingeweiht, das sanierte Rathaus wird irgendwann eingeweiht und zu diesen beiden Anlässen zum Beispiel wird die Malerpartitur wieder aufgeführt, festlich, als Malerkunstwerk. Und dafür steht jetzt schon der Budgetansatz im Haushalt. So, also insofern ist es verstetigt und in lokaler Eigentümerschaft. Es muss aber auch jedes Mal wieder finanziert werden.
Aber bei all dem oder über all dem schwebt natürlich auch das Risiko des Scheiterns.
Gewiss.
So ein Mediationsprozess kann sich Jahre hinziehen unter Umständen und es gab auch Fälle, wo abgebrochen wurde.
Ja, das kommt vor. Also es gibt verschiedene Schwierigkeiten bei unseren Projekten. In der Regel dauert so ein Projekt 4 bis 5 Jahre, in Wahrheit gerne mal länger. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass die Formulierung des Auftrags, also was will man denn jetzt als Bürgerschaft oder als Bürgergruppe, als Initiativgruppe, was will man denn jetzt eigentlich wirklich da von einem Projekt? Was ist die Problematik? Und wer muss vielleicht mit noch hier am Tisch sitzen, der noch nicht hier sitzt? Wen betrifft das eigentlich? Können wir dafür die Verantwortung übernehmen? Haben wir schon alles bedacht? Also so, das braucht alles Zeit. Das machen die Mediatorinnen eben bei uns. Deshalb sind die so wichtig, die Mediatorinnen. Damit du nicht im Schnellschuss sagst, ja, wir machen jetzt mal hier so und so. Oder anders gesagt, da kommt Substanz rein. Das trägt es auch zur Qualität bei. Und dann müssen die Künstlerinnen auch Zeit haben und dann müssen die kommen. Und dann kommt es auch mal vor, dass die Bürger sagen, also diesen Entwurf verstehen wir jetzt hier gar nicht, ehrlich gesagt. Da haben wir uns was ganz anderes vorgestellt. Dann sind alle frustriert Und dann geht die Künstlerin nach Hause und dann kommt sie nach einem Vierteljahr wieder und sagt, okay, ich habe hier nochmal einen anderen Vorschlag erarbeitet. Dann sagen die, ah, endlich jetzt, ja, gut, wunderbar, so kommen wir zusammen. Dann brauchst du das Geld, dann brauchst du die Genehmigung vom Bauamt. Ja, und so, das kann alles wirklich dauern. Ja, und wenn dann so ein Künstler zwischendurch noch ein paar Millionen in Venedig bekommt, dann sagt er, Entschuldigung, ich bin jetzt mal ein Jahr weg. Ich habe jetzt mal gerade auf eine andere Priorität. Woran scheitern Projekte, wenn sie dann wirklich scheitern? Wenn sie scheitern, scheitern sie an der Politik in aller Regel. Also der Bauausschuss sagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Man muss sich vergegenwärtigen, dass unsere Projekte ja entstehen, nicht weil die Stadt uns eingeladen hat, sondern im Gegenteil. In der Regel sind das eher frustrierte Bürgerinnen und Bürger, die sagen, die Stadt redet nicht mit uns. Oder unser Bedürfnis hat hier noch nie jemand wahrgenommen in den letzten Jahren, deshalb reden wir jetzt mit ihnen, so, um hier einen alternativen Weg zu finden. Und dann kommen wir womöglich mit Bundesmitteln aus Berlin da irgendwo hin. Naja, was sagt der Bürgermeister? Was haben Sie hier in meinem Beritt zu tun? Ja, ziehen Sie Leine. Also das erleben wir schon häufiger. Bis dann die lokale Politik vielleicht merkt, ah nee, das ist eigentlich eine gute Sache. Was die machen, das ist für unsere Gemeinde eigentlich ganz gut, unterstütze ich. So. Aber wir hatten eben auch schon ein Projekt, das so gut wie finanziert war, 6 Jahre Arbeit und am Ende hat der Stadtrat das Projekt gekillt, auf den letzten Metern. Obwohl sie immer gesagt haben, sie sind dafür, aus politischen Gründen, die uns nicht ganz einsichtig waren. Da sitzt du halt am kürzeren Hebel. So. Das war auch in Frankreich häufiger der Punkt des Scheiterns. Darf ich noch?
Ja.
Es ist vorgekommen, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Künstlerin vom Hof gejagt haben und gesagt haben, also das, was fällt Ihnen ein, das finden wir wirklich keine gute Idee, damit wollen wir nichts zu tun haben, ziehen Sie Leine, das Projekt ist für uns gelaufen. Es passiert wirklich ganz, ganz selten, aber auch sowas kommt vor. Und da die Bürgerinnen und Bürger ja der Souverän des Projektes sind, haben sie natürlich absolut die Macht zu sagen, das ist Mumpitz, sowas wollen wir ja nicht. Ja? Wir waren positiv erstaunt, dass trotz Corona, in einer Phase, wo wir 20 Projekte in Deutschland in Entstehung hatten, kein Projekt abgebrochen ist dadurch, dass die Bürgerinnen weggelaufen sind. Das ist interessanterweise noch nie passiert. Und ich glaube, weil wir so sehr darauf achten, dass die wirklich aus innerer Motivation selber Auftraggeberinnen sind, in dem Moment, wo sie diese Entscheidung für sich treffen, merken sie auch, das ist ihr Projekt, aus deinem Projekt läufst du auch nicht weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, als Mediator es plötzlich an dich zu reißen und die Bürger haben das Gefühl, ich werde entfremdet von meiner eigenen Initiative.
Ich finde das ganz interessant, was du jetzt gerade beschrieben hast, auf der Ebene der politischen Unterstützung. Dass natürlich, wenn ein Kunstwerk in den öffentlichen Raum gebracht werden soll, man Unterstützung braucht von den jeweiligen Behörden oder am Ende dem Stadtrat, der Bürgermeisterin. Und was jetzt aus einer politischen Erfahrung oder so in dem politischen Engagement, was jetzt aus so einer Stadtpolitik zum Beispiel heraus mir sofort in den Kopf gekommen ist, war, na gut, dann muss man halt öffentlichkeitswirksam dafür lobbyieren. Dann muss ich anfangen, Presse einzuschalten, dann muss ich versuchen, da eine Öffentlichkeit herzustellen, die sich dafür einsetzt. Und ich frage mich, inwiefern das ein Thema ist in euren Projekten. Ist das eine Ebene, auf der ihr arbeitet oder ist das etwas, was ihr erstmal nicht inkludiert? Ist das die Mediatorin, hat die das auf dem Schirm?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, zum einen haben wir gelernt, unter anderem, dass wenn wir in einer Region oder einer Kommune aktiv werden, es klug ist, als Mediatorin ganz am Anfang mal einen Termin in Kulturdezernat zu machen und zu sagen, guten Tag, ich bin jetzt hier in Ihrer Stadt aktiv, vielleicht können Sie mir ein paar Tipps geben und ich freue mich, Sie kennenzulernen. So. Weil man will ja kooperieren, man will ja in Partnerschaft sein. Also es geht ja um gemeinschaftliche Anliegen. Ja, es geht ja auch um Gemeinwohlökonomie, um gemeinwohlorientiertes Handeln und all diese Dinge. Und dann als Akteur, der wir sind, wo so verschiedene Fäden zusammenlaufen, tun wir natürlich gut daran, diese Netzwerke so schön wie möglich zu knüpfen. Ja? Aber es ist halt wie im wirklichen Leben. Das kann auch gehörig schiefgehen, je nachdem, welche Menschen wo welche Posten innehaben. Oder so. Es gibt ein ganz tolles Projekt, das ich jetzt nicht erzähle aus Zeitgründen, aber das kann man googeln. Es gibt auch einen sehr schönen Dokumentarfilm darüber. Le Monstre de Tours, das Monster von Tours. Tours ist diese größere französische Stadt. Und Xavier Veillon hat da im Auftrag von 5 Bürgerinnen einen Platz umgestaltet und ein 6,50 Meter hohes Skulpturmonster auf diesen Platz gestellt. Das ist ein sagenhaft interessantes Projekt, auch deshalb, weil der Stadtrat es blockiert hat, der Denkmalschutz es blockiert hat und 2 Jahre lang die ganze Stadt in einem einmaligen Prozess öffentlicher Debattenkultur sich darüber gestritten hat, warum um alles in der Welt man ein Monster auf dem Marktplatz braucht und viele andere Dinge. Also das war die größte öffentliche Debatte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in einer 400.000 Einwohnerstadt. Echt interessant, wirklich interessant. Und am Ende gab es so ein starkes Ja dafür, dass auch der Stadtrat es freigegeben hat und sogar der Denkmalschutz umgelenkt hat und das Monster wurde gebaut und ist seither das neue Maskottchen der Stadt Tours. Das heißt, es gibt immer wieder Initiativen, auch die Projekte durchzusetzen, also für sie zu werben. Oder wir hatten auch in Deutschland Fälle, wo die Auftraggeber wirklich in den Kulturausschuss marschiert sind persönlich und gesagt haben, sie haben das noch nicht verstanden. Wir meinen das ernst, dieses Projekt muss hier stattfinden. Es gibt auch Fälle, wo Bürger ins Atelier eines Künstlers gegangen sind und gesagt haben, sie haben Nein gesagt zu unserer Anfrage, die wir ihnen übermittelt haben. Sie haben das nicht verstanden. Wir brauchen sie. Es gibt einen Grund, warum wir sie haben. Wir brauchen genau sie. Und also es gibt immer wieder so Momente auch von Aktivismus und Lobbyismus und ein bisschen Krawall machen, weil das, was man da begonnen hat, das ist nicht einfach nur irgendwas. Das ist auch nichts, was man dann so einfach loslässt. Ja? Und es sind auch genug Akteure unterwegs, die begreifen, dass dem eine Politizität innewohnt. Also dass es einen Unterschied macht, ob man das in der eigenen Stadt jetzt schafft oder nicht schafft. So, insofern würde ich sagen, ja, das ist so ein Stück bürgerliche Selbstrepräsentation und Interessen durchsetzen ist in der DNA mit drin.
Stichwort Themen durchsetzen oder Interessen durchsetzen. Uns ist aufgefallen in der Vorbereitung, dass ihr hauptsächlich, sagen wir jetzt mal im ländlichen, zumindest nicht im großstädtischen Raum arbeitet. Berlin relativ wenig bis kaum.
So gut wie gar nicht.
Wir gehen davon aus, dass es nicht daran liegt, dass ihr das nicht wollt, sondern dass es da gewisse Widerstände gibt, eben vielleicht, weil es eingefahrene, eingespielte Strukturen gibt, die nicht so einfach zu überwinden sind, wie eben auf der anderen Seite vielleicht dann in einer kleinen Stadt, wo solche Strukturen überhaupt erst geschaffen werden. Liegen wir da richtig in unserer Beobachtung, dass es nicht einfach ist für euch, hier in Berlin mit einem ja total nachvollziehbaren, schlüssigen, sehr schönen, klaren Konzept irgendwie, also eigentlich müsstet ihr offene Türen einlaufen.
Ja, das müssten wir tatsächlich auf verschiedenen Ebenen. Übrigens, ich will nicht, dass es nicht gesagt ist, und hier passt es ganz gut rein. Es gibt in Deutschland, in Europa mittlerweile über 600 Projekte, die umgesetzt wurden. Umgesetzt, nicht konzipiert, sondern umgesetzt. Es hat kein Mensch jemals gezählt, wie viel Geld da reingeflossen ist. Ich würde mal tippen, über 200 Millionen Euro im Laufe von 35 Jahren. Dahinter stehen Zehntausende von Bürgerinnen und Bürgern in 7 europäischen Ländern. Es gibt keine zentrale Organisation. Das sind alles dezentrale, regionale Organisationen. Neuer Auftraggeber in Deutschland hat mit dem Rest der Leute in Europa eine freundschaftliche Beziehung, aber mehr auch nicht. Also neuer Auftraggeber hat kein Headquarter irgendwo. Deshalb hat auch keiner statistische Zahlen darüber, wie viele Projekte es eigentlich wirklich gibt, ja, und wie viel Gelder dadurch geflossen sind. Das heißt, eigentlich müsste man auch offene Türen kulturpolitisch einrennen und sagen, es gibt da eine kulturelle Praxis, die schon in ganz vielen europäischen Regionen stattfindet und die alle Menschen teilen, und trotzdem finden alle Entscheidungen vor Ort statt. Sozusagen kein Top-Down aus Brüssel, gar nicht. Ja, außer die Idee, die Bürger Europas geben ihre Kunst selber in Auftrag. Ja, statt die Europäische Kommission oder das nationale Parlament oder was der Himmel wäre. Eigentlich müsste man damit offene Türen einrennen. Eigentlich müsste man sagen, so wie Hamburg seit vielen Jahren Stadtkuratoren beschäftigt hat, ein sehr sympathisches Modell, könnte auch Berlin eine Stadtmediatorin haben, die Aufträge aus der Berliner Bevölkerung entgegennimmt, und von denen könnte man auch 20 pro Jahr machen, weil so teuer sind die gar nicht, also im Vergleich zu vielen anderen Institutionen. Und auch Kunstvereine könnten einmal im Jahr eine Ausstellung im Bürgerauftrag machen, dann wüssten die Bürger vielleicht auch, warum es einen Kunstverein gibt und was der mit ihrem Leben zu tun hat, weil denen laufen ja auch die Mitglieder davon. Also ich glaube, es gäbe einige Türen, die für die Idee der Kunst im Bürgerauftrag offen stehen müssten, aber das rührt an Privilegien und bestehenden Strukturen, weil in unserem Modell werden die wesentlichen Entscheidungen, vor allem über die Inhaltlichkeit der Projekte, von Bürgerinnen und Bürgern getroffen. Nicht von Ausschüssen, nicht von amtlichen Kuratorinnen.
Nicht von Jurys.
Nicht von Jurys, genau. Das heißt, die thematische Agenda, die inhaltliche Agenda, die politische Agenda der Projekte ist nicht kontrollierbar von oben, weil das aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Bottom-up, nicht top-down. Und bottom-up ist zwar in der politischen Rhetorik sehr gewollt, wenn es aber wirklich gestaltet werden soll, Bürgerräte, ja, und sozusagen, wie die eben nicht an die Macht gelassen werden. Wenn Bottom-up sich wirklich artikulieren soll, dann wirst du sehr schnell erleben, dass da plötzlich ganz bestimmte Türen zugehen oder sowieso immer schon geschlossen waren. Punkt. Das ist, glaube ich, so eine generelle Realität. Ländlicher, warum sind wir im ländlichen Raum maßgeblich aktiv? Es ist natürlich so, dass wenn du mit Steuermitteln, mit politischem Geld, siehe Kulturstiftung des Bundes, die uns finanziert, in größerem Umfang solche künstlerischen Produktionen ermöglicht, muss es ja schon auch einen guten politischen Grund dafür geben. Und der ist natürlich, dass es im ländlichen Raum so wenig Investitionen, so wenig Aktivitäten gibt und eine kleine Kommune, ein Dorf auch gar nicht das Geld hat, solche Projekte zu machen. Also darf und kann der Bund da sinnvollerweise aktiv werden. Ja, in so einem modellhaften Projekt, das wir ja nach wie vor sind. Also wir machen gerade 14 Projekte, Tanz und Performance im Bürgerauftrag, in 9 Bundesländern, also von Rügen und Lübeck bis runter nach Saarbrücken und Bayern. Also wirklich recht schön kreuz und quer gestreut in strukturschwachen kleinen Städten und tatsächlich Dörfern. Und das macht Sinn, weil da eben oftmals nichts ist. So. Wenn du in Berlin anfängst, so ein Projekt zu machen, dann ist es eines unter ganz vielen anderen Projekten. Wäre auch wertvoll, ist auch eine andere Art, es zu tun, aber es gibt ja schon wirklich sehr viel. Und ich finde es einfach auch sinnvoller. Und das merkst du auch, wenn wir das in bestimmten Gegenden machen, macht das einen Riesenunterschied, ob ein Projekt existiert oder nicht existiert.
Mich würde noch interessieren, du hattest jetzt schon so ein paar der Themen angesprochen, die als Ausgangspunkt für so einen Auftrag dienten. Ihr macht das ja jetzt schon seit einer Weile, beziehungsweise dieses Konzept der neuen Auftraggeber gibt es jetzt schon seit einer Weile. Und mich würde interessieren, ob du sagen würdest, dass diese Themen sich verändern, dass es da Konjunkturen von Themen gibt, dass sich diese riesigen Transformationsprozesse, die wir an anderen Stellen, zum Beispiel in der Stadtplanung gerade sehen, auch in diesen Aufträgen widerspiegeln. Das fände ich irgendwie eine interessante Einschätzung nochmal.
Total, das finde ich im Übrigen Vogelperspektive. Wenn du jetzt viele, viele Aufträge nimmst, dann dann merkst du ja auch, was in der Bevölkerung an Themen und Diskursen gerade relevant ist, was du dir zum Beispiel als Institution, als Leiter einer Kunsthalle oder sowas gar nicht, das weißt du ja gar nicht, das kannst du gar nicht ausdenken. Also so ein Punkt, ich bin ja selber Kurator und Autor und so. Mir ist sehr bewusst, dass viele extrem wichtige Themen unserer Zeit, auf die würde ich gar nicht kommen als Kunstprofi, die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Also wir haben ja so eine Deformation professionell als Kunstprofis, dass wir oft denken, ja, ja, wir wissen, wie der Hase läuft. Wir wissen, dass man jetzt unbedingt was zum Thema Dekolonialisierung oder weiß der Himmel was machen muss. Ja. Aber es gibt 597 Millionen Themen, von denen haben wir überhaupt keine Ahnung. Und die sind genauso wichtig. Und die kennen aber die Leute, die in unseren Projekten dann vorkommen, weil das deren Leben ist. Und die haben da eine Kompetenz, die kann ich gar nicht haben. Eben weil das deren Leben ist, weil das ihre Straße ist, ihr Dorf, ihre Nachbarschaft, ja, ihre Armut oder so, ja, ihre Rassismuserfahrung, nicht meine. Daraus ernähren sich unsere Projekte. Jetzt habe ich eine Schleife gemacht, aber dein Punkt war?
Ich weiß nicht, ob du möchtest, aber wenn es Themen gibt, die du benennen würdest,
genau.
So wie sich es entwickelt hat.
Und da kommt etwas vor, dass wir über die Jahre immer wieder haben und das jetzt inhaltlich ein bisschen langweilig ist, aber es ist interessant. Wir wollen ein Kunstwerk in Auftrag geben, das uns hilft, wieder eine Gemeinschaft zu sein. Das ist das Thema, das am meisten auftaucht. Und wir sagen dann immer, ja, ja, das ist ja verständlich, aber das ist in Zeiten der Globalisierung, das Kapital ist natürlich alles auch nicht so ganz einfach. Also wie denn jetzt? Was denn jetzt? Ne? Warum seid ihr denn keine Gemeinschaft mehr? Und also dann musst du auch erst mal gucken, was hat das mit der LPG zu tun, die, ne, 1991 abgewickelt wurde, samt Chor und Theater. Und also so, dann musst du auch oft in die alten Themen, also in die Historie rein, in Konflikte, über die man bislang nicht gerne gesprochen hat und die dazu führen, dass man sich auch nicht mehr trifft, in der Nachbarschaft zum Beispiel. Dieses Thema ist fast universell, ist auch völlig egal, ob du im Osten oder im Westen bist, aber die Begründungszusammenhänge sind dann jeweils ganz singulär. Und wie du dann künstlerisch damit umgehen kannst, ist auch jedes Mal wieder ganz singulär. Also das haben wir beobachtet. Und die Mediatorinnen berichten jetzt in den Aktivitäten, die sie so in den letzten 2 Jahren haben, dass sie immer weniger die Bereitschaft wahrnehmen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ich würde gerne noch mal einen so einen kulturpolitischen Punkt auch machen. Ich glaube, was wirklich hilfreich wäre, auch auf der politischen Ebene, wenn man verstehen würde, dass Kunst im Bürgerauftrag eigentlich eine große kulturpolitische Idee ist. Also die gerechtere Verteilung von Ressourcen und Privilegien zum Thema, wie kommt unsere eigene Kultur zustande? Das ist sozusagen ein demokratischer Kerngedanke, den man da in Praxis überführen kann. Und da muss man auch niemandem was wegnehmen, sondern wir haben ganz viele Strukturen, mit denen sich eine Kunst im Bürgerauftrag auch organisieren lässt. Bestehende Institutionen, Berufsfelder, Profis, die das können und so weiter. Es ist ja nur eine manière de faire, sagt man auf Französisch, eine Art und Weise, etwas zu tun. Ja? Und die lässt sich überall implementieren. Also die Stadt Kiel ist die erste in Deutschland, die auf eigene Initiative einen Stadtmediator jetzt beschäftigt und finanziert. Die ist super. Wir haben das sozusagen nur am Anfang begleitet und jetzt gibt es neue Auftraggeber Kiel. Toll. Stuttgart hat auch jetzt ohne unser Berliner zu tun, eine solche Struktur gebaut. Und von denen kann man sich ganz viele vorstellen. Aber es ist auch für die landespolitische und bundespolitische Ebene einfach ein wirklich positiver Gedanke, zu sagen, Kunst im Bürgerauftrag ist urdemokratisch, trägt zur Willensbildung der Menschen in gemeinsamer Aushandlung bei, stellt auch eine lebendige Ressource, nicht nur ökonomisch, auch gesellschaftlich, für die Kunst der Gegenwart dar. Also ob für Tanzende oder Malende oder Bildende oder Filmende Künstlerinnen, ist hier ein Handlungs, Bereich, der total virulent ist, total relevant ist und übrigens auch dankbar. Also es hat ja auch immer Öffentlichkeit, was da entsteht. Es landet ja nicht im Keller oder in einer Galerie, wo keiner hingeht. So. Das wollte ich nur nicht gesagt haben. Ich halte das für eine kulturpolitische Vision, die auch parteiübergreifend eigentlich nur auf Sympathie treffen sollte.
Es werden sich an dieser Stelle bestimmt einige HörerInnen fragen, wie wird man Mediator bei den neuen AuftraggeberInnen? Vielleicht kannst du da doch was zu sagen.
Ja, also um Mediatorin oder Mediator zu sein, braucht man ein paar Dinge. Man muss sich in einer Kunstform gut auskennen. Also einfach auch, weil man ja im Projektverlauf die Person ist, die wissen muss, wie produziert man sowas eigentlich. Also wie viel kostet das? Woher bekommt man 5 Tonnen Stahl? Braucht man dafür einen Statiker? Wie macht man einen Werkvertrag? Also einfach so Dinge. Ja. Und das sind dann Leute, die in Tanzproduktionen gearbeitet haben, die Kuratorinnen, häufiger sind es Kuratorinnen und Kuratoren, also Projektemacher im weitesten Sinne. Gleichzeitig sind es aber auch Leute, die das Commitment haben, 4-5 Jahre am gleichen Ort an einem Projekt zu arbeiten. Ganz niederschwellig. Also Leute, die eine schnelle Institutionenkarriere machen, fahren nicht einmal im Monat raus aufs Dorf und das über 5 Jahre. Also das ist, glaube ich, nicht vermessen, wenn ich das so sage. Das sind verschiedene Ambitionen, die man da hat in der eigenen Praxis. Und man braucht auch Demut und Bescheidenheit, um zu sagen, wenn ich in diesem Projekt arbeite, geht es nicht um mich. Es geht nicht um das Thema, das ich hier jetzt reinsetze, sondern ich bin jetzt hier auch Anwalt, um zu hören, was sind eigentlich die Themen, die in diesem Stadtteil gerade wichtig sind. Und das ist eine sehr schöne und sehr dankbare Rolle, aber auch nicht die, die Kulturproduzenten typischerweise immer schon einnehmen. Also das ist so ein Mix, den es schon braucht, um Mediator zu sein. Im Moment ist es bei uns ganz vernünftig bezahlt, würde ich sagen. Man kann natürlich als Mediatorin auch Freelance, also wie freischaffende Kuratorinnen zum Beispiel, einfach sagen, ich will das jetzt machen. Und dann kann man das machen. Und dann kann man Mitglied im Verein der Mediatorinnen und Mediatoren in Deutschland werden. Das gibt einem dann sozusagen auch die Legitimität zu sagen, ich bin Mediatorin der neuen Auftraggeber. Und dann stellt man einen Antrag, besorgt sich das Geld und macht ein Projekt. Also das ist, insofern ist das offen. Ja. Man muss dann nur wirklich das Protokoll auswendig können und diese DIN A4-Seite zur Maxime des eigenen Tuns machen. Dann ist man Mediatorin der neuen Auftraggeber.
Okay, ich habe irgendwie immer noch 1001 Fragen, aber ich glaube, ich würde es jetzt erstmal hierbei belassen. Ihr habt an unterschiedlichen Stellen schon publiziert. Es gibt ein Buch, was ihr rausgebracht habt, in dem dieser Ansatz nochmal beschrieben wird und auch eure Projekte beschrieben werden. Also an alle Zuhörenden, ihr habt die Möglichkeit, auch immer noch weiter und weiter einzutauchen. Ich würde es jetzt für heute dabei belassen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Alexander Koch, dass du da warst und uns von dem Projekt der neuen Auftraggeberinnen und Auftraggeber erzählt hast. Danke Heimo für die tolle Vorbereitung. Danke Svanche für die tolle Begleitung bei der Technik. Danke Haus der Statistik und Freies Radio, dass wir heute hier sein durften und aufnehmen können.
Danke Rebecca Wall für die wie immer sehr charmante Co-Moderation und danke Alex fürs Kommen.
Ich danke euch.